So, bin ich zu verstehen? Ja. Okay, ich freue mich, in meiner Heimatgemeinde mal wieder zu sein. Ich bin ja in der christlichen Gemeinschaft eben Ezer, wie sie früher hieß, wisst ihr ja, aufgewachsen. Meine Eltern sind da. Ich selber kenne Martin Kämmerling ja auch gut, habe früher auch in unserem großen gemischten Chor, den wir hatten, mitgesungen und ja, hatte davon schon gehört, dass er verstorben ist. Und ich teile das, was ihr so sagt, und das ist ja unsere Hoffnung, dass mit dem Tod hier nicht alles aus ist, sondern dass es dann weitergeht und wir uns auch einmal wiedersehen werden in der Ewigkeit. Über meine Eltern habe ich gehört, dass ihr in den letzten Wochen viel über Hiob etwas gehört habt. Das passt ja auch in diesem Monat November. Und der Predigtext wäre tatsächlich, der von der Kirche angegebene Predigtext, wäre wieder aus dem Buch Hiob gewesen. Und da sagte meine Mutter, nicht schon wieder Hiob, da haben wir so viel gehört. Da habe ich gedacht, nein, muss ja auch nicht sein, denn nehme ich einen anderen Text. Wir lesen bei uns im Hauskreis gerade das Markus-Evangelium, lesen wir so durch. Und das finde ich einfach immer schön, dann auch so in der Bibel zu lesen, sich darüber auszutauschen. Und da ist mir eine Geschichte, ist mir so besonders, die hat mich besonders angesprochen. Thematisch geht es jetzt heute nicht um Hiob, sondern um Brot. Das ist also vielleicht ungewöhnlich, und wenn ihr mal so ein bisschen nachdenkt, wo kommt überall Brot vor in der Bibel? Ja, unglaublich. Also man könnte auf Anhieb 10 Geschichten erzählen und wahrscheinlich noch viel mehr. Brot hat eine große Bedeutung im echten Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Und wie eben schon vom Markus-Evangelium erzählt, das heißt, es ist eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Ich erzähle so ein bisschen, was vorher gewesen war, weil das ist ja der große Vorteil, wenn man die Bibel im Stück liest, sich darüber unterhält, man liest nicht nur einen kleinen Abschnitt, der vielleicht noch irgendwie herausgenommen wurde, sondern man sieht dann auch die Verbindung und dadurch erschließt sich einem auch manches. Wir hatten also gerade gelesen, oder es war gerade die Speisung der 5000 Menschen. Jesus hat 5000 Menschen satt gemacht. Danach gab es dann ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Es ging um die üblichen Geschichten, die menschlichen Vorschriften, wie sie die Bibel, die Gebote von Mose auslegten und wie Jesus dann dagegen hielt, was Gottes Aussage dazu ist. Nach diesem Streitgespräch geht Jesus ins heidnische Ausland. Das ist uns vielleicht ja auch gar nicht so bekannt. Man denkt, das war alles in Israel klar, da war das seine Hauptwirkungsstätte, aber Jesus ist auch ins benachbarte Ausland gegangen. Zum Beispiel in das Gebiet des heutigen Libanon. Da ist er in die Stadt Tyrus gekommen. Dort kam ihm eine Nichtjüdin entgegen, deren Tochter einen bösen Geist hatte und wollte, dass Jesus nun die Tochter von diesem Geist befreit. Aber Jesus wehrt sie ab mit etwas harschen Worten, wie ich finde, und sagt dann, lass zuerst die Kinder satt werden. Und die Kinder meint er die Kinder Israels, also die Juden. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Da wären manche schon erschrocken und hätten gesagt, so, das war's dann, ne? Und aber nein, die Syro-Phönizierin, so wurden die genannt, die kam aus dem Gebiet, entgegnet ihm, Herr, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Und Jesus ist fasziniert von diesem Glauben, den diese Frau hat, und sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und der Dämon muss dann das Mädchen verlassen. Das passiert in der Gegend von Tyrus. Jesus geht dann noch weiter hoch in Norden, nach Sidon, auch eine Stadt im heutigen Libanon. Geht dann von dort zurück auf die östliche Seite des Sees Genezareth, in das Dekapolis-Gebiet, das Zehn-Städte-Gebiet. Auch dort wohnten weitgehend Heiden, also Nicht-Juden. Und er heilt dort einen Taubstummen. Jemand, der also nicht hören und reden konnte, der wird von Jesus geheilt. So, und der Predigtext, der kommt jetzt danach, direkt im Anschluss, steht in Markus 8. Ich lese die Verse 1 bis 21, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Die Jünger erwiderten, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? 7, antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf den Boden zu lagern. Er nahm die 7 Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. 7 Körbe voll. Die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, belief sich auf ungefähr 4000. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten, stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen? Sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Amen. Ja, soweit der Predigttext. Wie gesagt, ich finde ihn ganz beeindruckend. Früher, weiß ich, so als Jugendlicher oder so, dachte ich, naja gut, es gibt diese Speisung der 5000 hier, Kapitel 6. Und jetzt in Kapitel 8 kommt nochmal eine Speisung der 4000. Ja, was soll das? Also eine Speisung hätte doch gereicht und 5000 sind ja auch mehr als 4000. Also habe ich gar nicht so ganz verstanden, was das sollte. Und wenn man das so im Zusammenhang liest, dann finde ich schon, oder ist mir schon einiges aufgefallen, was anders ist. Und ich versuche das auch so ein bisschen rauszuarbeiten, dass wir verstehen, warum Markus, der Verfasser des Evangeliums, das beides so aufgeschrieben hat. Also es beginnt ja mit dem Vers 1, in jenen Tagen. Also diese jenen Tage waren, was ich eingangs sagte, Jesus befand sich auf einer Reise durch die nicht-jüdischen Grenzgebiete, hatte dort eine Vielzahl von Begegnungen mit Heiden, mit Nichtjuden. Und dies hier, was wir sehen, diese Speisung der 4000, ist die letzte Station vor seiner Rückkehr in die Heimat, nach Galiläa. Und so dürfen wir davon ausgehen, dass das erste Speisewunder, also die 5000, sich unter Juden abspielte und sich beim jetzigen zweiten Speisungswunder, der 4000, auch Heiden unter den Zuhörern befanden. Das ist theologisch ja wichtig. Man sagt, Jesus ist ja gekommen, also einmal für die Juden zuallererst, das haben wir in dieser Geschichte mit der syrophönizischen Frau gesehen, den Kindern und den Hunden, also Jesus ist zunächst mal für die Juden gekommen, aber dann letztlich natürlich auch für die ganze Welt. Und das sehen wir in diesen beiden Speisungswundern. Und schon der Kirchenvater Augustinus meinte zu diesem zweiten Speisungswunder ganz geistreich, Nach der Speisung der Kinder folge nun die der Hunde, im übertragenen Sinne. Und die Leute sind also schon lange, 3 Tage lang bei Jesus. Und es heißt dann, da die Leute nichts zu essen hatten. Heißt das denn, die hatten nicht vorgesorgt, kein Brot mitgenommen? Doch, natürlich hatten sie etwas zu essen mitgenommen. Das war damals üblich. Und was zu trinken, ganz sicher auch. Allerdings dürfte der Vorrat nach mittlerweile 3 Tagen jetzt endgültig aufgebraucht sein. Jesus sieht das, beobachtet das und ruft seine Jünger zu sich. Er sagt, komm mal her zu mir. Und das Interessante ist, anders als bei der Speisung der 5000, geht die Initiative diesmal von Jesus aus. Bei dem ersten Speisungswunder war es so, da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, siehst du nicht, die Leute haben nichts zu essen, wir können die doch nicht nach Hause schicken. Und das war nur an einem Tag gewesen. Und jetzt, nach diesen 3 Tagen jetzt, die Jünger machen anscheinend gar nichts, oder ich weiß nicht, die sind irgendwie, treten sie nicht in Erscheinung. Jesus ergreift die Initiative und erzählt das seinen Jüngern und hofft wahrscheinlich auch, oder will mal sehen, wie reagieren die jetzt darauf. Und Jesus sagt dann, mir tun diese Menschen leid. Das ist typisch für Jesus. Jesus nimmt Anteil am Geschehen der Menschen, er nimmt Anteil auch an uns. Sein Herz ist voller Barmherzigkeit. Das sehen wir schon vorher bei der Speisung der 5000, da heißt es nämlich, oder da lesen wir, dass Jesus und seine Jünger mit dem Boot an eine einsame Stelle fahren, um allein zu sein. Jesus hatte vorher so viel geheilt, so viel gepredigt, ständig waren Menschen um ihn herum und jetzt wollten sie mal alleine sein und fahren mit dem Boot so auf die andere Seite vom See. Aber die Menschen sind so begierig darauf, Jesus zu hören, die beobachten das und wer in Israel war, ich weiß, es sind auch einige Israel-Freunde da, ich war auch schon 2-mal da, das ist ja auch überschaubar, der See Genezareth, das kann man schon erkennen, wenn da ein Boot da hinten hinfährt und das haben die Leute gesehen und sind dann auf dem Landweg praktisch gleich dahin gegangen und Jesus und seine Jünger kommen an und da ist wieder alles voll. Sie wollten Ruhe haben, sie brauchten Ruhe und wieder ist alles voller Menschen. Und dann lesen wir da, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Also Jesus hat sie nicht abgefertigt oder irgendwas, sondern er hat sich Zeit genommen und gesagt, diese Menschen sind hungrig, wie wir das vorhin gesungen haben. Hungrig komme ich zu dir. Das war jetzt in dem Falle kein materieller Hunger, das war geistlicher Hunger, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie suchten Orientierung, wo geht's lang? Und sie wussten und merkten, Jesus hatte diese Botschaft. Jesus hatte Kranke geheilt, er hatte die Botschaft vom ewigen Leben. Das ist Jesus. Jesus tun die Menschen leid. Er ist ja für uns gekommen, für die Menschen. 5000, jetzt die 4000. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir. Auch bei dieser Geschichte scheint Jesus sich ja sehr viel Zeit zum Predigen und Geschichten erzählen genommen zu haben. 3 Tage lang erzählt er und predigt. Da könnte man einfach sagen, ja, was erzählt er da so lang? Aber er erzählt und die Leute bleiben alle, sie hängen an seinen Lippen. Und Jesus wusste ja auch, viele seiner Zuhörer hatten einen weiten Fußweg hinter sich und dann auch wieder vor sich. Und da sagte er wahrscheinlich, er soll sich ja lohnen. Wenn sie schon so lange unterwegs sind, dann sollen sie hier auch ein ordentliches Programm bekommen. Sag ich mal. Auch ich fahre ja nicht 9 Stunden mit dem Auto irgendwie nach Süddeutschland, um mir dann einen einstündigen Vortrag anzuhören, sondern das muss irgendwie schon so ein bisschen passen. Und das hat Jesus auch gesehen. Also die Menschen sind schon 3 Tage da, haben bereits 2-mal im Freien übernachtet und längst sind alle Vorräte aufgebraucht. Es fehlt am allernötigsten. Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Also dieses von weit her gekommen, das dürfen wir uns so vorstellen, deswegen erzähle ich das. Jesus hat vor diese Reise durch das nicht-jüdische Ausland gemacht und da werden einige mitgekommen sein. Die werden sich ihm angeschlossen haben und sagten, wir wollen mehr von ihm hören. Das ist eine unglaubliche Botschaft, was er uns da sagt. Und die waren jetzt dabei. Und da in dieser Dekapolis, da wohnten eben auch einige Nicht-Juden, die waren dabei. Es waren sicher auch Juden dabei, aber es war eine bunte Mischung. Und diese Menschen hatten nicht nur ein leichtes Hungergefühl, wie wir das vielleicht manchmal haben, sondern nach 3 Tagen nichts oder wenig zu essen, waren sie wirklich ausgehungert. Vielleicht kennt ihr das oder Kinder kennen das auf jeden Fall. Man ist so konzentriert, so fokussiert auf eine Erzählung, einen Film, ein Spiel, dass man um sich herum die Zeit vergisst. Hunger und Durst spielen keine Rolle mehr, Schlaf auch nicht. Sowas gibt es. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Aber ich will auch mal fragen, kennen wir solch eine Begeisterung auch in geistlichen Dingen? Die Leute haben sich ja keinen spannenden Krimi da angeschaut oder ein tolles Theaterstück, sondern das war die Botschaft vom Leben. Sie hörten Jesus zu, sie hörten Gott zu. Sind wir begeistert auch von geistlichen Dingen? Ich denke, wenn wir diese Begeisterung nicht mehr kennen, wenn uns das alles kalt lässt, dann ist das kein gutes Zeichen. Dann stimmt etwas mit unserem geistlichen Leben nicht. Diese Begeisterung, die ist bei mir natürlich auch nicht immer da. Ich glaube, das kennen wir auch alle, dass es Höhen und Tiefen gibt. Aber wenn ihr diese Begeisterung gar nicht mehr spürt, dann müsst ihr euch erneuern lassen von Gott. Gott möchte uns ja seinen Geist geben. Also die Menschen sind begeistert von Jesus. Aber irgendwann holen einen die menschlichen Bedürfnisse doch ein. Wir merken, wie wir müssen jetzt dringend etwas essen, etwas trinken, schlafen gehen. Das weiß auch Jesus. Er war ja Mensch wie wir. Und deshalb ergreift er jetzt Initiative. Aber er macht das ja nicht einfach. Er erzählt das seinen Jüngern. Und was erwartet er jetzt wohl von seinen Jüngern? Immerhin hatten sie vor einigen Tagen ja die Speisung der 5000 miterlebt. Dort hatten sie doch gesehen und erlebt, wie Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen satt machte. Wie reagieren die Jünger? Oder beziehen wir das auf uns? Wie hätten wir hier reagiert? Nun kann man schnell fromme Sprüche machen und sagen, ja, das muss doch eigentlich alles klar sein. Aber die Jünger sind ganz schlicht und einfach irdisch gesinnt und sagen, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Also wieder vollkommen auf Null zurück, als hätten sie das alles vorher gar nicht erlebt. Sie hatten nichts begriffen. Konnten sie sich denn nicht an das letzte Speisungswunder erinnern? Das könnte man doch wohl von ihnen erwarten, oder? Wie ist das bei uns? Wenn wir in Not sind, wenn wir Probleme haben, denken wir dann sofort daran, wie Gott uns beim letzten Mal aus der Patsche geholfen hat? Sind wir dann ganz entspannt und erinnern uns an frühere Glaubenserfahrungen? Ich kann nur aus eigenem Erleben sagen, zwischen Gott und uns gibt es keine Routine. Immer wieder ist alles echt. Der Hunger, die Wüste, die Ratlosigkeit, die Anfechtung und das tastende Ausstrecken nach Gott. Das kann man sicherlich ein Stück weit lernen, aber muss immer wieder neu durchlebt werden. So, Jesus merkt mit seinen Jüngern, da ist kein Staat zu machen. Er nimmt die Dinge selbst in die Hand, aber nicht ohne seine Jünger einzubeziehen, sondern er fragt sie, wie viele Brote habt ihr denn? Es ist ja interessant, dass Jesus seine Jünger immer mit einbezieht. Er könnte das ja auch alles alleine machen. Das möchte er aber nicht. Jesus möchte uns nicht zu passiven Objekten machen. Nein, wir sollen das geben, was wir haben, selbst wenn es verschwindend wenig ist. So sehen wir das auch bei Kranken häufiger, die Jesus heilt. Auch sie fordert Gott ganz häufig zur Mitarbeit auf. Nicht immer, aber häufig. Möchtest du gesund werden? Komm her zu mir. Steh auf und geh, strecke deine Hand aus und so weiter. Jesus möchte uns einbeziehen in sein Heilungsgeschehen. Was hast du Gott zu bringen? Und sei es noch so wenig. Die schlichte Antwort der Jünger lautet 7, also 7 Brote. 7 Brote für 4000 Menschen. Das ist hoffnungslos, das ist albern. Das gibt ja nur ein Hauen und Stechen. So denken wir als Menschen. Aber Jesus steht natürlich über den Dingen, fordert die Menge auf, wie schon damals, sich auf den Boden zu setzen. Er nimmt die 7 Brote, dankt Gott dafür und bricht sie in Stücke. Es ist jetzt interessant festzustellen, dass hier für das Wort Danken der griechische Ausdruck Eucharistein benutzt wird. Das ist ein Ausdruck, den die nichtjüdischen Christen für das Dankgebet vor der Mahlzeit gebrauchten. Also ein typischer Begriff der Heiden, der Nichtjuden. Im Unterschied dazu wird bei der Speisung der 5000 für das Gebet Jesu ein anderer Ausdruck benutzt, nämlich Eulogein, was die typisch jüdische Handlung vor der Mahlzeit beschreibt. Also das sind so Kleinigkeiten, das merken wir in unserer Bibel gar nicht, weil da steht in der Regel, er dankte Gott. Aber das, im Urtext sind da unterschiedliche Begriffe. Und einmal ein Begriff, den die Juden gebrauchten, und einmal ein Begriff, den die Nichtjuden gebrauchten. Und daraus können wir auch schon erkennen, ich habe erst gelesen, also dass wir es im Hauskreis hatten, also das eine ist hauptsächlich für die Juden, das andere für die Heiden, das Speisungswunder, denke ich, naja, das steht da ja gar nicht, das kann ich gar nicht so erkennen. Aber wenn man ein bisschen tiefer einsteigt und so sich ein bisschen mehr damit befasst, dann gibt es viele Hinweise, die das eben so bestätigen. Und das ist sicherlich nicht zufällig gewählt von Markus, dem Autor, sondern damit will er uns etwas sagen. Dann gibt Jesus die Brotstücke seinen Jüngern zum Verteilen. Hier sehen wir zweierlei. Zum einen ist die Menschenmenge so groß, stellt euch mal vor, 4000 Personen, das ist eine riesige Menge. Wir hatten diese Woche in Hamburg eine christliche Großveranstaltung, live on stage. Vielleicht hat der eine oder andere davon gehört, in den Messehallen, doch erstmalig. Pro Abend kamen ungefähr 700 bis 1000 Leute. Das ist also schon eine tolle Zahl, hat uns sehr gefreut. Und das Motto hieß Musical und Message. Du hast vorhin von der Message gesprochen, Rudi, welche Message? Und das war auch so das Programm, Musical und Message. Also es war eben, es wurden dort wahre Lebensgeschichten aufgeführt als Musical. Und danach gab es eben dann auch letztlich eine Predigt, also die Message dann. Und klar, dann gab es einen Aufruf zur Nachfolge Jesu, und dem auch etliche gefolgt sind. Also das war schon beeindruckend, diese Veranstaltung jetzt in Hamburg. Ich war fast jeden Abend da. Heute jetzt findet ein großer Gottesdienst statt, zu dem ich auch gern gegangen wäre. Aber ich hatte euch natürlich versprochen, hier zu sein, und das mache ich auch gerne. Aber das waren eben maximal 1000 Leute. Hier waren es 4000. Also die Jünger mussten mit ran. Allein wegen der Menge und weil Jesus sie dabei haben wollte. Theoretisch hätte Jesus natürlich auch Engel bitten können, das Brot auszuteilen. Kann er ja. Hätte einfach den Engeln sagen, teilt ihr das mal aus. Das macht er aber nicht. Nie. Er möchte, dass wir ihm helfen, hier auf der Erde sein Reich zu bauen. Jemand sagte mal, wir sind Gottes Arme und Beine. Wir sind Gottes Arme und Beine. Und ich glaube, dass das stimmt. Und wenn wir manchmal beklagen, dass heute so wenig von seinem Reich hier auf der Welt zu sehen ist, dann kann das auch daran liegen, dass wir zu faul und zu bequem sind. Ich muss das einmal so direkt sagen und meine damit durchaus auch mich selbst. Wir lehnen uns auch ganz gerne mal zurück, aber Jesus möchte durch uns wirken in unserer Zeit. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Also das ist ein ganz normales Bild einer Mahlzeit in Israel zu der Zeit. Brot und Fische. Der Fisch war die übliche Zukost zum Brot dort. Und das ist insofern vielleicht auch ganz interessant, weil manche Leute versuchen, diese Speisungswunder, auch manche Theologen versuchen sie dann im Ertragen zu sehen, also symbolisch zu sehen, das wäre ein Hinweis auf das Abendmahl und so weiter. Und nee, das hat mit Abendmahl hier überhaupt nichts zu tun. Beim Abendmahl haben wir Wein und keine Fische. Also damit wollen die dann auch versuchen zu sagen, dass so ein Wunder hat es gar nicht gegeben. Doch, so ein Wunder hat es gegeben, sogar zweimal. Einmal die 5000 und dann die 4000. Auch das zeigt eben, das war nicht einmalig, sondern es ist für Jesus eine Leichtigkeit, sowas zu wiederholen. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. 7 Körbe voll. Interessant ist auch hier wieder, dass es sich bei dieser Geschichte um andere Körbe handelt als bei der Speisung der 5000. Bei uns steht nur Körbe. Im Urtext steht schon wieder was anderes. Also hier sind, auf Griechisch heißt es hier Spyris, das waren eben so die Körbe, die die Nichtjuden verwandten, während bei den 5000 wird geredet von Kophinos, das sind so typische Henkelkörbe gewesen. Also auch da sieht man Unterschiede, die darauf hindeuten, dass es sich um unterschiedliche Zuhörer gehandelt hat. Also nachdem das denn die Leute alle satt sind, entlässt Jesus die Leute nach dem Motto, alles hat mal ein Ende und wenn es noch so schön ist, dann steigt er mit seinen Jüngern ins Boot und fährt in die Gegend von Dalmanuta. So ganz sicher weiß man nicht, wo dieser Ort lag. Wahrscheinlich ist der Ort identisch mit Magdala. Denn Matthäus, der dieselbe Geschichte berichtet, er spricht dort von Magdala. Und Magdala kennen wir ja, Maria Magdalena, 2 Kilometer nördlich von Tiberias, am Westufer des Sees Genezareth. Also wer noch nicht in Israel war, unbedingt zu empfehlen, Magdala, die Stadt gibt es nicht mehr. Man hat dort eben Reste gefunden, wo man dann der Synagoge, des Taufreinigungsbeckens und so weiter, wo man also sehen kann, aha, hier war dieser Ort Magdala oder eben auch Dalmanuta. Also jedenfalls ist Jesus wieder in seiner Heimat in Galiläa und dort warten dann auf ihn schon die nur zu gut bekannten Gegner, die Pharisäer. Und da lesen wir dann, die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sich stehen. Setzt sich also nicht weiter auseinander mit ihnen. Steigt wieder ins Boot und fährt auf die andere Seite des Sees. Also wenn man das so liest, dann war ein kurzer Aufenthalt da in Dalmanuta, fährt wieder zurück, jetzt nicht auf die Ostseite, sondern an die Nordküste des Sees, die Nähe von Bethsaida. Ja, da sind sie jetzt praktisch im Boot, dort unterwegs und wir kommen wieder auf unser Thema. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Wie ich schon sagte, war es ja üblich, sich auf Reisen mit Proviant einzudecken. Dass das hier unterblieben war, deutet auf einen sehr abrupten Aufbruch hin. Jesus hatte die Pharisäer einfach stehen gelassen und gesagt, so, wir hauen hier ab. Und wenn man so abrupt aufbricht, dann vergisst man schnell mal was. Das kennen wir auch, die Zeit ist schon weit fortgerückt. Man packt alles schnell zusammen und stellt später entnervt fest, dass man etwas vielleicht Wichtiges vergessen hat. So ist mir das heute auch gegangen, muss ich sagen. Ich denke, das ist schon spät, ich weiß auch nicht, wie man durchkommt. Ich muss schnell los, pack alles zusammen, sitz im Auto auf halber Strecke zur Autobahn, ich habe mein Jackett vergessen. Da dachte ich an meine Geschichte, wo ich sage, auch bei dir Sache. Also man ärgert sich darüber, das ist ja menschlich, aber es ist ja eigentlich weiter kein Problem, ob die Jünger da nur ein Brot hatten für so eine Überfahrt, die vielleicht 1-2 Stunden gedauert hat, das ist doch kein Problem und gilt für mich auch. Ich hoffe, ihr habt auch kein Problem damit, dass ich hier heute ohne Jackett stehe. Aber so ist das manchmal, man ist denn da so drin und vergisst dann was, ganz, ganz menschlich. Die Jünger glauben allerdings, dass Jesus das nicht einfach so unproblematisch sieht, sondern sie denken, Jesus hat damit ein Problem mit dem vergessenen Brot, weil er sagt, nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihn ein, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da muss man ja erstmal überlegen und die Jünger überlegen auch, was meint Jesus denn damit? Und Sauerteig, ich glaube, wir wissen ja, was das ist, dass so eine Art Hefe ist, die man damals zum Brotbacken benutzte. Und Sauerteig konnte auch für das ganze Brot an sich stehen. Und weil jeden Tag in jedem Haus Brot gebacken wurde, wusste jedes Kind über Sauerteig Bescheid. Bildlich steht Sauerteig ganz allgemein für Durchdringungskraft. Der Sauerteig durchdringt das Brot. Und was wollte Jesus denn nun mit dem Bild vom Sauerteig der Pharisäer und des Herodes sagen? Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Der meint uns, der ist jetzt genervt, dass wir kein Brot da haben. Und dann ging wahrscheinlich eine Diskussion los. Wer hat es denn vergessen? Ja, ich habe doch gesagt, aber du musst mir doch Geld geben und so weiter. Man kennt das ja alles, wie sowas abläuft. Und wir merken, die Jünger sind total auf das Diesseits fixiert. Als wenn es Jesus interessiert hätte, ob sie genügend Brot bei sich hatten. Hatte er nicht ausführlich demonstriert, dass fehlendes Brot für ihn kein Problem ist? Hatte er nicht mit 5 Broten 5.000 und mit 7 Broten 4.000 Menschen satt gemacht? Und jetzt sollte ein Brot für 13 Menschen ein Problem darstellen, zumal Jesus ohnehin ganz andere Probleme hatte. Es ging ja langsam in seine Leidensgeschichte hinein. Das war das, was Jesus beschäftigte. Aber die andere Frage habe ich mir gestellt, habe ich uns im Hauskreis gestellt. Aber was meinte Jesus denn nun wirklich? Was meinte er denn eigentlich mit dem Sauerteig der Pharisäer? Also wir wissen jetzt, er meinte nicht das fehlende Brot, sondern er warnt vor den Pharisäern. Er warnt vor ihrer Unverständlichkeit. Er warnt vor ihrer Streitsucht, vor ihrer Machtgier, ihrer Überheblichkeit, ihrer Heimtücke. Wir lesen, dass sie ihm immer wieder Fallen stellen wollten, dass sie ihn nicht akzeptierten, dass die Menschen ihm nachliefen und nicht ihnen, dass er meinte, er wüsste, wie das Gesetz auszulegen ist und nicht sie. Und Jesus hat Angst, dass diese Gedankengänge auch seine Jünger anstecken könnten, dass davon etwas da ist, dass auch dieses wir wollen Wunder sehen, dass das irgendwie so Überhand gewinnt. Und da warnt Jesus, das ist der Sauerteig der Pharisäer. Das war für mich irgendwie klar, gut, er hatte vorher das Streitgespräch, klar, dass er davor weint. Und dann warnt er vor dem Sauerteig des Herodes. Da dachte ich, was soll das an dieser Stelle? Was hat jetzt Herodes damit zu tun? Und dann ist es ganz interessant, wenn man dann so ein bisschen Kommentierung dazu liest. In Tiberias, und diese Magdala, die Stadt, der Ort war ja 2 Kilometer nördlich von Tiberias. Tiberias ist heute noch eine große Stadt am See Genezareth. In Tiberias war der Residenzsitz von Herodes. Also Tiberias ist ja der Kaiser Tiberias, war also praktisch nach diesem Kaiser benannt. Die römische Residenzstadt, dort residierte Herodes Antipas. Und als die Jünger dort wegfuhr vom See Genezareth, dann sah, so wird es hier kommentiert und ist für mich auch vorstellbar, dass Jesus dann diesen Palast dort sah, des Herodes, der dort so in seiner Größe stand und von dieser Macht des Herodes zeugte. Und wir wissen aus der Bibel, dass Herodes ein sehr grausamer Herrscher, König wird manchmal genannt, war ja kein König, war ja ein Statthalter, so ähnlich wie Pilatus, so ein Vierfürst. Also Herodes war ein grausamer König, sage ich jetzt mal, der ja auch Johannes den Täufer köpfen ließ. Er war ein Mann der Falschheit. Er hatte ja von seinem Bruder seine Frau, die hat er sich dann zur Frau genommen, was natürlich gegen die jüdischen Gesetze verstieß. Er zeigte sich immer interessiert an Johannes dem Täufer, als der im Kerker saß und sprach und diskutierte gern mit ihm, aber ließ das alles überhaupt nicht an sein Herz heran. Er ignorierte die Wahrheit, die Johannes ihm auch sagte. Mit einem Wort würde ich mal sagen, er war ein Mann ohne Charakter. Ein Mann, der nicht richtig wusste, was er wollte, der immer auf seinen Eigennutz aus war. Und davor warnt Jesus auch seine Jünger, passt auf, dass ihr nicht so werdet. Sondern haltet euch, hört nicht nur, was ich euch sage, sondern verinnerlicht das, beherzigt das. Und interessant ist auch, das musste ich auch nochmal nachlesen, dass die Pharisäer und Herodes in gewisser Weise auch Verbündete waren. Schon in Kapitel 3 lesen wir, nachdem Jesus an einem Sabbat geheilt hatte, die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Da hat sie also die religiöse und die weltliche Macht, die haben sich verbündet und haben gesagt, dieser Mann muss weg, der stört uns. Der wiegelt die Leute auf, die Leute hören auf ihn und nicht auf uns. So, dann geht es weiter. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, also die Jünger denken immer noch, es liegt an dem fehlenden Brot. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie, weil sie wussten das schon noch. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, Begreift ihr immer noch nichts? Also Jesus ist eigentlich fassungslos und er hat so viel investiert. Die Leute kommen, hören ihm stundenlang, tagelang zu, sind fasziniert von dem, was er sagt. Und seine eigenen Jünger, die schon 3 Jahre mit ihm gehen, haben immer noch nichts kapiert. Direkt vor der Speisung der 4000 hatte Jesus einen Taubstummen geheilt. Also jemand, der wirklich stumm war, der nicht hören und sprechen konnte und der kann wieder hören. Und nach dieser Geschichte, der Speisung der 4000, wird Jesus einen Blinden heilen, damit der wieder sehen kann. Und das ist ja auch so diese Übertragung. Wir sehen bei den Jüngern eine geistliche Taubheit, eine geistliche Blindheit. Und Jesus heilt hier eine echte medizinische Taubheit und medizinische Blindheit. Und das soll uns natürlich sagen, Jesus kann auch unsere geistliche Blindheit heilen, selbstverständlich unsere geistliche Taubheit. Das in erster Linie, deswegen ist er ja gekommen. Interessant ist auch nochmal diese kleine Zahlensymbolik, auf die ich jetzt nicht groß eingehen werde. Ich glaube, die man aber auch nicht einfach außer Acht lassen darf. Wo Jesus fragt, erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und ich glaube, das ahnt ihr vielleicht schon, wenn ihr nachdenkt, die 12 Körbe stehen für Israel. Die 12 Stämme Israels. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Und die 7 Körbe stehen für die ganze Welt. Die 7 Tage der Schöpfung. Da sehen wir auch in der Symbolik, dass diese beiden Geschichten sehr wohl in der Theologie einfach eine große Bedeutung haben. Und unser Predigtext endet leider mit den harten Worten Jesu, begreift ihr immer noch nichts. Und das ist die Frage, was wird Jesus zu uns heute sagen? Wir sind auch alle schon mehr oder weniger lang mit Jesus unterwegs. Wie viel haben wir nicht begriffen? Was muss er uns noch sagen? Ich denke, ganz wichtig ist einfach das Lesen in der Bibel, dass man sich das immer wieder vor Augen führt und auch darüber spricht, sich austauscht mit anderen. Ich merke auch, wenn ich alleine lese, das ist auch gut, aber es ist nicht so intensiv, als wenn man zusammenträgt und dann einfach sagt, ich sehe das aber so und denk doch mal daran und wie meint der denn das? Und dann entsteht auch häufig ein Verständnis, dass man sagt, ah ja, so ist das gemeint. Und wenn man dann auch füreinander betet, dann hoffe ich, dass auch Gottes Reich unter uns so wirksam wird, dass Jesus nicht so hart zu uns reden muss und sagen muss, begreift ihr nicht, sondern ich hoffe, dass wir ein wenig begriffen haben und wenn nicht, dann bitten wir ihn, dass er uns unsere inneren Augen und Ohren öffnet. Amen.